SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen. Das hat Bundeskanzler Scholz am Abend nochmal in einem ARD-Interview gesagt. Trotzdem, die Diskussion um die Kanzlerfrage, sie reißt in der Partei nicht ab. Auch nicht nach einer Telefonkonferenz der Parteispitzen gestern Abend. Georg Schwarte berichtet.
Kanzler Scholz geht offenbar weiter davon aus, erneut als Kanzlerkandidat für die SPD in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. In mehreren Interviews nach Ende des G20-Gipfels im brasilianischen Rio de Janeiro sagte der Kanzler, die SPD und er wollten gemeinsam gewinnen. Auf die Frage, ob er der Kanzlerkandidat sei, sagte Scholz, ja, so ist es. Scholz befindet sich zur Stunde auf dem Rückweg vom G20-Gipfel und landet am Morgen in Berlin. Dort war am Abend eine Telefonkonferenz der engeren SPD-Führungsspitze zu Ende gegangen, ohne dass Details nach außen drangen. Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Mirsch, ähnlich wie auch die SPD-Vorsitzenden Esken und Klingbeil, wiederholt, Olaf Scholz sei der Bundeskanzler und werde auch wieder Kanzlerkandidat der SPD werden. Gestern hatte der Druck auf die Parteispitze zugenommen, schnell eine Entscheidung über die offizielle Nominierung des Kanzlerkandidaten zu treffen. Immer mehr Landesverbände, darunter der größte aus Nordrhein-Westfalen, Bundestagsabgeordnete und Vertreter der linken und konservativen Strömungen in der SPD hatten eine Kandidatur von SPD-Verteidigungsminister Pistorius ins Gespräch gebracht. Am 30. November findet in Berlin eine sogenannte Wahlsiegkonferenz mit allen nominierten Bundestagskandidaten der SPD statt. Dort soll der neue Kanzlerkandidat seinen ersten großen Auftritt haben. Die offizielle Kür steht dann auf dem Parteitag am 11. Januar an.
Ja, jetzt schauen wir doch bzw. hören noch mal genau hin, wie Scholz und Pistorius sich da jeweils ausdrücken. Beide lassen da nämlich immer noch etwas Spielraum. Boris Pistorius, Verteidigungsminister und beliebtester Politiker in Deutschland derzeit, der hat eben nicht klar gesagt, dass er nicht als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen will. Im Gegenteil.
In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht, dass übermorgen eine völlig andere Konstellation sein kann. Von daher werden Sie von mir keinen Ausschluss für irgendetwas. Ich finde, das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde.
Ja, und das ist kurios, denn auch der Kanzler sagt nicht wirklich eindeutig, dass es klar ist, dass er an vorderster Linie im Wahlkampf für die SPD stehen wird. Und bitte hören Sie da am Ende des Tons genau hin.
Die SPD und ich haben eine gute gemeinsame Zeit jetzt miteinander gehabt und Erfolge erzielt. Und da ist was zusammengewachsen, auf das man immer aufbauen kann. Ich glaube, dass Vertrauen und Kooperation in Parteien solidarisch funktionieren, vor allem dann, wenn man das nicht plötzlich macht, sondern miteinander entwickelt hat. Und wir werden erfolgreich aus dieser Wahl hervorgehen. Das ist unsere gemeinsame Perspektive.
Mit Ihnen als Kanzlerkandidat.
Ich habe gesagt, wir wollen gemeinsam gewinnen. Das will ich nochmal unterstreichen.
Das war Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Ampel, die ist kaputt. Dafür steht in Thüringen jetzt offenbar die Koalition aus CDU, SPD und BSW. Gut 11 Wochen nach der Landtagswahl haben sich die Spitzen auf Eckpunkte eines Koalitionsvertrags verständigt, hieß es in Parteikreisen. Der Entwurf solle übermorgen vorgestellt werden, nach einer Klausur ihrer Vorsitzenden. Die Parteigremien der drei Partner müssten dem Bündnispapier noch zustimmen. Die SPD plane zudem eine Mitgliederbefragung. CDU, SPD und BSW haben im thüringischen Landtag keine Mehrheit. Bei Abstimmungen sind sie damit auf mindestens eine Stimme aus den Reihen der Linksfraktion angewiesen. Auch in den USA wird gerade eine neue Regierung zusammengebaut. Donald Trump benennt nach und nach die Ministerinnen und Minister für sein Kabinett. Jetzt wurde bekannt, dass die ehemalige Wrestling-Unternehmerin Linda McMahon nächste US-Bildungsministerin werden soll. Trump werde sie zur Nummer 1 der Bildung in der Welt machen, schrieb er. Trump macht damit eine Kehrtwende. Im Wahlkampf hatte er zeitweise gesagt, er wolle das Bildungsministerium komplett abschaffen. Die 76-jährige McMahon war schon in Trumps erster Regierung Chefin einer für kleine Unternehmen zuständigen Behörde. Wir bleiben noch kurz in den USA. Die USA wollen der Ukraine auch Antipersonenminen zur Verfügung stellen. Das hat ein US-Beamter der Nachrichtenagentur Interfax AFP gesagt. Biden sei damit von seiner bisherigen Position abgerückt, um der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Armee zu helfen, berichtet die Washington Post und beruft sich ebenfalls auf ranghohe Vertreter der US-Regierung. Es handelt sich demnach um Antipersonenminen, die mit einer Selbstzerstörungs- oder Deaktivierungsvorrichtung ausgerüstet sind. In fast allen Ländern mit hohen Treibhausgasemissionen werden erneuerbare Energien ausgebaut. Das geht aus dem heute veröffentlichten Klimaschutzindex von Wissenschaft und Umweltverband hervor. Von der Weltklimakonferenz in Baku berichtet Janina Schreiber.
Zwar seien Wind und Sonne, also erneuerbare Energien, mit voller Wucht auf der Überholspur, bilanzieren die Expertinnen und Experten hinter dem Klimaschutzindex. Gleichzeitig würden noch immer zu wenige Staaten konsequent aus den fossilen Energien aussteigen, insbesondere aus Gas. Entsprechend sei das Ergebnis ein uneinheitliches Bild. Fast alle der untersuchten Staaten hätten in den vergangenen Jahren den Anteil erneuerbarer Energien ausgebaut. Ungefähr die Hälfte der Staaten hätten aber noch immer einen schlechten oder sehr schlechten Emissionstrend. In Deutschland zeigt sich das genauso. Zwar gäbe es klare Fortschritte beim Ausbau von Wind und Sonne, in den Bereichen mit hohen Treibhausgasen, Verkehr und Gebäude komme der Umstieg auf Strom bislang nur wenig an. Deshalb steigt Deutschland im Vergleich zum letzten Jahr um 2 Plätze ab und landet mit Rang 16 nur im mäßig statt guten Bereich. Auf den vorderen Plätzen landen die nordeuropäischen Staaten wie Dänemark. Laut Forschenden sei eine frühe Investition in Erneuerbare Grund dafür. Auf den hinteren Plätzen sind Ölstaaten wie Saudi-Arabien. Auch die größten Treibhausgasverursacher China und die USA landen auf hinteren Plätzen.
Für Rainer Wendt, den Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, nehmen Antisemitismus und auch Schwulenfeindlichkeit in Deutschland zu. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir hier bald Verhältnisse wie in den Niederlanden oder in Frankreich, sagte er in einem Zeitungsinterview. Es gebe eine toxische Verbindung zwischen Linksextremisten und Islamisten. Lisa Reister.
Die Linksextremisten schürten den Hass gegen Juden. Und die Islamisten betrachteten alles als Feind, was nicht in ihr Weltbild passe, sagte Wendt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Folge? Die Verletzlichen in unserer Gesellschaft würden immer weiter zurückgedrängt. Und das betreffe auch Frauen. Dazu passe auch der Vorschlag der Berliner Grünen nach eigenen Abteilen für Frauen in U-Bahnen. Man müsse sich fragen, was als nächstes komme, so der Chef der Polizeigewerkschaft. Wendt fordert härtere Strafen für Täter und eine bessere Ausstattung der Polizei, vor allem mit Videotechnik.
1:1 hieß es am Ende für die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern Abend. Nur ein 1:1 in Budapest gegen Ungarn, so könnte man es auch sagen. Denn die Erwartungen an das Team nach dem 7:0 gegen Bosnien-Herzegowina, die waren ziemlich hoch. Das einzige Tor für das DFB-Team schoss Felix Metscher. Es war sein erstes.
Es war ein schöner Tag für mich, das erste Mal von Anfang an zu spielen und dann auch Tor zu machen. Ich gebe Gott die Ehre. Ja, am Ende ein bisschen bitter, aber ist okay.
Ja, auch Bundestrainer Julian Nagelsmann freute sich für ein Matcher, haderte aber auch zumindest etwas mit dem mageren 1:1. Aber am Ende zähle für ihn die Gesamtleistung der Mannschaft.
Ich finde, dass wir ein unglaublich gutes Wir-Gefühl haben mit allen. Staff, Mannschaft hatte ich so in der Intensität noch nie. Ich hatte bei der EM schon das Gefühl, dass wir sie gewinnen können, aber hatte auch das Gefühl, dass wir zu 100% noch nicht präpariert sind für so einen großen Titel. Und wenn wir 25 genauso angehen, wie wir 24 jetzt vor allem auch nach der EM bestritten haben, glaube ich, ist das Präparieren der Mannschaft viel weiter abgeschlossen. 26, wenn wir die Quali gut machen, sind wir deutlich besser vorbereitet für so ein großes Turnier, weil einfach die Zeit auch nochmal länger ist. Jeder kennt alle Abläufe und dann, glaube ich, wird es gut.
Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im Viertelfinale trifft das deutsche Team dann auf Italien, Kroatien oder Dänemark.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute geht es ganz schön kalt und windig durch den Tag. Viele Wolken sind am Himmel. Hier und da gibt es aber auch mal ein bisschen Sonne zu sehen. Zwischendrin kriegen wir auch mal Schnee oder Schneeregenschauer sogar. Es ist ein bisschen kälter als die vergangenen Tage. 0 Grad werden es höchstens in Baiersbronn, in Villingen-Schwenningen und auch in Leutkirch. Und bis zu 7 Grad erreichen die Temperaturen in Mainz, Andernach und auch in Ingelheim am Rhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Das Ampel-Aus hat zu einer Vollbremsung bei vielen Vorhaben geführt, die SPD, Grüne und FDP noch umsetzen wollten. Einige Gesetze stehen auf der Kippe. Damit beschäftigen wir uns diese Woche in SWR aktuell. Dazu gehört auch die Mietpreisbremse. Das Gesetz legt fest, dass, wenn man jetzt einen Mietvertrag neu abschließt, die Miete nicht höher als 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Doch die Mietpreisbremse läuft Ende des kommenden Jahres aus, wenn der Bundestag nicht einer Verlängerung zustimmt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Alina Hans hat mit einer Mieterin aus München gesprochen, die von der Regelung profitiert hat.
155 Quadratmeter Altbau in München. In all den Jahren war die Wohnung für Elke Garber zum Zuhause geworden. Kurz vor der Rente kam die Eigenbedarfskündigung.
Mein Mann hat 33 Jahre dort gewohnt, ich 17 Jahre. Das war uns schon realistischerweise klar, dass das eine große Veränderung ist.
Sofort macht sie sich mit ihrem Mann auf die Suche nach einer neuen Wohnung. und sie werden fündig, sogar direkt in der Nachbarschaft.
Der nächste Schock war dann nur, als wir den Preis erfahren haben, was wir für diese Wohnung zahlen sollen.
1.740 Euro kalt. Für 67 Quadratmeter.
Wir haben sage und schreibe sogar mehr als für die alte Wohnung bezahlt, die 2,5-mal so groß war wie diese.
Nach dem Einzug möchte Elke Gaber mithilfe des Mietvereins München die sogenannte Mietpreisbremse ziehen. Die legt fest, dass bei Neuvermietungen die Miete nicht höher sein darf als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Ein Bundesgesetz, damit die Länder wiederum ihre eigenen Verordnungen machen können. Und die laufen in nahezu allen Bundesländern, in denen die Mietpreisbremse gilt, im nächsten Jahr aus. Wenn der aktuelle Bundestag nicht mehr dazu kommt, für eine Verlängerung zu stimmen, gibt es keine Mietpreisbremse mehr. Für Kai Warnecke, Präsident von Haus und Grund, dem Verband der Wohnungseigentümer, eine willkommene Wendung.
Die Mietpreisbremse hat es in 10 Jahren nicht geschafft, das Problem des bezahlbaren Wohnraums, der in Großstädten fehlt, zu lösen. Deswegen ist es aus unserer Sicht kein taugliches Instrument, auch wenn im Einzelfall der ein oder andere mal davon profitiert haben mag.
Das sah die Ampelkoalition anders und hatte die Verlängerung der Mietpreisbremse noch im Koalitionsvertrag. Doch die FDP hatte von Anfang an Vorbehalte und wird deswegen jetzt nicht mehr zustimmen. Der Deutsche Mieterbund hofft stattdessen auf die Stimmen von CDU und CSU, sagt Präsident Lukas Siebenkotten.
Deswegen haben wir ein großes Interesse daran, dass die Parteien sich untereinander darauf verständigen, dass diese Verlängerung doch stattfindet und dann die Mietpreisbremse auch ab 2026 weiter gilt.
Ob die Verlängerung der Mietpreisbremse es noch in den Bundestag schafft, ist unklar. Aus der Union gibt es bisher keine Signale. Die hatte die Mietpreisbremse damals unter Angela Merkel mit der SPD eingeführt. Die Union stand in der damaligen Koalition also ganz dahinter. Von dieser Entscheidung profitiert Elke Gaber noch heute. Die Münchnerin einigte sich mit ihrem Vermieter und zahlt heute 360 Euro weniger Kaltmiete als ursprünglich verlangt.
Was wird aus den Ampelprojekten nach dem Koalitionsaus? Damit beschäftigen wir uns diese Woche. Morgen früh geht es dann darum, wie es mit der Rente weitergeht.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die drei linken Politiker Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch wollen ihre Partei retten. Heute wollen sie ihr sogenanntes Projekt Silberlocke starten. Es wird erwartet, dass zumindest zwei der drei versuchen werden, Direktmandate in ihren Wahlkreisen zu gewinnen. Wenn das gelingt, könnte ihre Partei über die Grundmandatsklausel in den Bundestag kommen, selbst wenn sie, wie beim letzten Mal, unter die 5%-Hürde fallen sollten. Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems berichtet.
Die Oldies sollen es richten. Gregor Gysi, 76 Jahre, Dietmar Bartsch, 66 und Bodo Ramelow, 68 Jahre, wollen die Linke noch einmal in den Bundestag hieven. So hatte zumindest Gysi vor einem Monat die Aktion Silberlocke angekündigt. Ob tatsächlich alle drei bei der kommenden Bundestagswahl um ein Direktmandat kandidieren, ist noch ungewiss. Gysi und Bartsch sitzen bereits für die Linke im Bundestag. Bodo Ramelow ist allerdings noch geschäftsführender Ministerpräsident von Thüringen. Dort wurde er im September zwar abgewählt, zu einer möglichen Bundestagskandidatur hat er sich bisher aber nicht geäußert. Der linken Parteivorsitzende Jan van Aken jedenfalls setzt große Hoffnung in die Silberlocken. Seiner Meinung nach könnte die Partei 3, wenn nicht 4 Direktmandate gewinnen. Dazu könne die Aktion Silberlocke wahrscheinlich 2 zu beisteuern, so van Aken. Aktuell liegt die Linke in den Umfragen zwischen 2 und 4%. Bleibt es dabei, ist sie bei der Wahl auf die Grundmandatsklausel angewiesen. Die hatte die Partei schon bei der vergangenen Bundestagswahl gerettet. Mit 4,9% wäre sie eigentlich gar nicht ins Parlament eingezogen. Gregor Gysi und 2 weitere Kandidaten sorgten dann mit ihren Direktmandaten aber dafür, dass die Linke dennoch in Fraktionsstärke in den Bundestag einzog.
Künstliche Intelligenz verändert unser aller Leben. Das gilt natürlich auch für Kriminelle, deren Machenschaften dadurch möglicherweise einfacher werden. Das gilt aber auch für die Fähigkeiten der Polizei, Verbrechen zu bekämpfen. Das Bundeskriminalamt nimmt das Thema heute und morgen bei seiner Herbsttagung in Wiesbaden ins Visier. Wolfgang Hetfleisch mit einem Ausblick.
Auf der Spur mit KI, wie KI die polizeiliche Welt revolutioniert. So lautet der Titel der Konferenz. Heute gibt's zum Beispiel eine Gesprächsrunde darüber, welche Grenzen müssen eigentlich gezogen werden, wenn die Sicherheitsbehörden KI einsetzen. Also was ist da rechtlich zulässig und was vielleicht nicht? Und welche Anwendungen sollten vielleicht aus ethischer Sicht verboten sein, weil sie etwa Rechte verletzen oder beschneiden, die uns allen zustehen? Außerdem werden 2 Fachleute aus den Sicherheitsbehörden mal darstellen, wo Kriminelle KI einsetzen können. Der Titel zu diesem Abschnitt, der sagt eigentlich schon alles. Da ist von endlosen Möglichkeiten die Rede.
Gisèle Pellicot hat Unfassbares erfahren. Vom eigenen Ehemann unter Drogen gesetzt und dann anderen Männern zur Vergewaltigung überlassen. Aber Gisèle Pellicot wollte kein Opfer sein, sondern hat ihr Schicksal schonungslos an die Öffentlichkeit gebracht. In einem Prozess gegen den Ehemann und viele ihrer mutmaßlichen Vergewaltiger. Heute halten in dem weltweit beachteten Verfahren in Avignon ihre Anwälte die Schlussplädoyers. Julia Borutta.
Gisèle Pellicot hat gestern noch einmal klargemacht, was sie sich von dem Prozess erhofft, nämlich, dass sich die patriarchale Gesellschaft, wie sie sagt, ändere und sich der Blick auf das Thema Vergewaltigung grundlegend wandle. Nun stehen jetzt erstmal die Schlussplädoyers der Nebenklage, also der Anwälte von Gisèle Pellicot an. Nächste Woche dann erfahren wir die Strafmaßforderungen der Staatsanwaltschaft und übernächste Woche sind die Schlussplädoyers der Verteidigung dran. Einige Angeklagte riskieren die Höchststrafe von 20 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Die Urteile werden dann wohl in der Woche vor Weihnachten fallen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Städtebau, das ist so eine Sache. Praktisch muss er sein, auch nicht zu teuer. Hin und wieder kann er aber auch Außergewöhnliches hervorbringen. Seit 10 Jahren zeichnet der Bund besonders gut gelungene Projekte des Städtebaus aus. Heute übergibt Bauministerin Clara Geiwitz den Bürgermeistern eine Urkunde, die deren Stadtbauprojekte gelungen sind. In diesem Jahr ist ein Ort aus Rheinland-Pfalz dabei. Gedanken von Oliver Neuroth aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Neuwied kann sich freuen. Die Stadt bekommt 4,5 Millionen Euro für ein Museum zum Thema Klimawandel. Das passt gut, denn Neuwied ist, wie fast jede Stadt am Rhein, immer wieder von Hochwasser betroffen. Und da spielt der Klimawandel ja eine entscheidende Rolle. Mit dem Geld soll die Deichkrone in Neuwied, ein denkmalgeschütztes Gebäude, saniert werden. Und da kommt das interaktive Museum rein. Dafür kann sich Rheinland-Pfalz feiern, denn so viele besondere Städteprojekte hat das Land bisher nicht, zumindest nicht so viele, die vom Bund gefördert sind. Die Baden-Württemberg-Karte ist übrigens auch überschaubar. Dieses Jahr gibt es kein einziges Projekt in Baden und in Schwaben, das ausgezeichnet wird. Das lässt 2 Schlüsse zu. Baden-Württemberg hat es leider nicht drauf, besonderen Städtebau hinzubekommen oder, wahrscheinlicher, die Städte sind einfach so schön, dass man es gar nicht mehr toppen kann.
Die Gedanken von Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.